Willkommen zur nächsten Folge von Entscheidendes Wissen, dem Podcast über Hintergründe und Grundlagen der Wissensgesellschaft. In diesem Monat, im April 2026, falls ihr später zuhört, geht es um eine Miniserie zur Neurodiversität. April ist der Neurodiversitätsmonat. Und wir haben jetzt mehrere Folgen gemacht. In Folge 35 ging es um ADHS, um Folge 34 um Autismus. Heute widmen wir uns Neurodiversitäten, die mit Lernen zu tun haben. Das sind vor allem Legasthenie und Dyskalkulie, eine vielleicht weniger bekannte Neurodiversität, die mit Schwierigkeiten, mit Zahlen, Mengen, Zahlenräumen zu tun hat. Gehen wir es systematisch an. Das Gehirn ist unser Organ, mit dem wir Informationen verarbeiten. Jeder von uns ein bisschen anders, deswegen sind wir alle ein kleines bisschen divers, neurodivers werden Menschen genannt, die von einem gewissen Grundtypus, wenn man so will, von einem Durchschnitt etwas stärker abweichen. Das kann in verschiedenen Schritten der Informationsverarbeitung im Gehirn passieren. Wir sehen uns heute eben die Abweichungen an, wo das beim Lernen und beim Erinnern passiert. Und das ordnen wir jetzt einmal kurz ein. Unsere bewusste, intensive Denkarbeit zum Beispiel, ich jetzt, während ich in dieses Mikrofon spreche und mir den Text überlege, oder ihr, wenn ihr bewusst zuhört, diese bewusste Denkarbeit erledigen wir im Arbeitsgedächtnis. Dieses Arbeitsgedächtnis ist ein hochintensiv energieverbrauchendes Organ und deswegen relativ klein. Wir haben ein Langzeitgedächtnis, in dem wir unser ganzes Wissen, das wir ansammeln, im Laufe unseres Lebens ablegen. Wir finden nur nicht immer alles gleich wieder. Vielleicht könnt ihr euch ja an solche Situationen in eurem Leben erinnern. Nein, aber um das an Beispielen zu zeigen, ihr habt jetzt gewisse Informationen in eurem Arbeitsgedächtnis. Wenn ich jetzt das Wort Bahnhof sage, dann habt ihr plötzlich zu einem Bahnhof Bilder oder Erinnerungen oder Ereignisse, die damit zusammenhängen, auch im Arbeitsgedächtnis und abgerufen. Und wenn ich jetzt Titanic sage, dann assoziiert ihr vielleicht, keine Ahnung, Leo DiCaprio oder sonst etwas dazu. Das heißt, wir rufen in unser Arbeitsgedächtnis, während wir nachdenken, immer wieder Assoziationen ab und die müssen wir davor anlegen. Die Art und Weise, wie wir diese anlegen und abrufen, ist jetzt besonders und funktioniert eben mit Legasthenie und Dyskalkulie ein kleines wenig anders als bei den meisten von uns. Unser Langzeitgedächtnis funktioniert nicht wie eine Datenbank oder ein Bücherregal oder eine Excel-Tabelle. Also, dass es eine Stelle gibt, an der eine Information explizit gespeichert ist, ganz genau dort. Es gibt nicht ein Neuron oder eine kleine Gruppe von Neuronen, wo man sagen kann, hier ist die Erinnerung an deine Geburtstagsfeier gespeichert. Sondern die Neuronen in unserem Gehirn bilden ein gigantisches Netzwerk, irrsinnig eng verwoben, und damit wir eine Erinnerung oder ein Faktum irgendwo ablegen und dann wiederfinden, muss das sehr intensiv verwoben sein mit anderen Erinnerungen. Es gibt also, wenn man so will, keine absolute Position in unserem Gedächtnis, wie bei einer Excel-Tabelle, wo man Spalte und Reihe angeben kann, sondern man kommt nur relativ über andere Erinnerungen an einen Gedanken wieder heran, an ein Faktum wieder heran. Weil das alles nur über Zusammenhänge funktioniert. Deswegen sitzen wir manchmal da und versuchen uns an den Namen einer Person zu erinnern oder das Gesicht einer Person zu erinnern oder sehen eine Person und versuchen herauszufinden, zu welcher Situation sie gehört. Und da versuchen wir, solche Zusammenhänge zu rekonstruieren. Es gibt da das Konzept der Chunks, der Bündel, das besagt, dass in unserem Arbeitsgedächtnis immer um die 7 Informationen, Informationsbündel gleichzeitig vorhanden sein können und jedes davon sich wieder aus anderen Informationen zusammensetzt, wieder aus anderen Informationen und wieder aus anderen Informationen. Also wenn ich jetzt Bahnhof sage, dann wisst ihr schon sehr viel über Bahnhöfe, zum Beispiel, dass dort Züge fahren und dass sie meistens in Städten sind oder dass große Städte Bahnhöfe haben, aber das ist dann in einem solchen Bündel mitgespeichert, das ist nicht gleich als präsente Information in eurem Gedächtnis, wenn ich nur dieses Wort erwähne. Warum ist das wichtig? Weil wir diese Vernetzungen, diese Bündelungen im Laufe unseres Lebens aufbauen, wenn wir lernen, manchmal einfach indem wir vor uns hinleben und sich gewisse Ereignisse wiederholen, dass wir manche Dinge immer wieder sehen, immer wieder hören, immer wieder erleben und so Bündel bilden. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, in den ersten 8 Folgen dieses Podcasts geht es sehr grundlegend um Informationsverarbeitung in unserem Leben, eben um entscheidendes Wissen als Grundidee für diesen Podcast, das Navigationsmodell, wie wir uns durch die Welt bewegen, erkläre ich dort sehr grundsätzlich. Falls euch das interessiert, die ersten 8 Folgen eben sehr ausführlich zu diesem Thema und in Folge 2 geht es noch etwas ausführlicher als jetzt ums Lernen und um Lernmodelle und um Lernschritte. So, und damit zu den Neurodiversitäten, die damit zusammenhängen. Beginnen wir mit der Legasthenie. Legasthenie wird meistens einfach als Leseschwäche interpretiert oder bezeichnet, so als könnten Menschen Buchstaben schwerer erkennen, aber das trifft es nicht ganz genau. Was bei diesen Bündelungen beim Lernen mit Legasthenie nicht oder nur schlecht funktioniert, ist das Bündeln eines Buchstabens mit einem Ton, mit einem Laut, also das Bündeln eines ungefähr kreisförmigen Zeichens mit einem O und das Bündeln eines Striches oder eines Striches mit einem Punkt oben mit I. Und wenn auf dem senkrechten Strich oben noch ein Querstrich drauf ist, dann ist es verknüpft mit dem Laut T. Das ist für die meisten von uns relativ leicht zu erlernen. Es sind simple Kombinationen von Linien, Kreisen, Ecken, Halbkreisen, die mit einem Laut verknüpft werden und zwar so intensiv verknüpft werden, dass wir, wenn wir mal lesen können, lesen gelernt haben, sehr viel geübt haben, auf einem Blatt Papier 2 Kreise und 4 Linien sehen, von denen die 4 Linien 2 senkrecht und 2 drüber quer sind, niemals beginnen würden, das so aufzuschlüsseln, sondern einfach sagen würden, na da steht Otto. Oder wenn die Reihenfolge eine andere ist, dann sagen würden, hier steht Toto. Weil die Verknüpfung des Lautes mit der jeweiligen Grafik so intensiv in unserem Kopf ist, dass der Laut fast von selbst kommt und wir, während wir auf diese Grafiken schauen, schon das Wort in unserem Gedächtnis sozusagen hören und reproduzieren können und nachsprechen können. Während wir eine Buchseite lesen, unsere Augen über viele Zeilen mit vielen Buchstaben gleiten, können wir diese Lautverknüpfungen aufrufen und in einer Geschwindigkeit aneinanderreihen, dass wir fast jemanden sprechen hören in unserem Kopf. Und deswegen funktioniert Lesen. Und nachdem Legasthenie dazu führt, dass man diese Lautzeichenverknüpfungen nicht im Kopf aufbaut, fällt das Entziffern von Buchstaben schwerer. Es ist also nicht das Problem, dass man das Zeichen nicht erkennen könnte, sondern dass man zu diesem Zeichen nicht automatisiert einen Laut zuordnet, sondern dass man über diesen Laut nachdenken muss und jedes Mal sozusagen bewusst aus dem Gedächtnis holen muss. Mit jedes Mal übertreibe ich vermutlich ein bisschen, aber um das Problem zu schildern. Und man Worte dann bewusst zusammenbauen muss. Das ist ein hoher kognitiver Aufwand und damit ist es schlicht und einfach langsamer, führt zu mehr Lesefehlern und wirkt dann so, als hätte man beim Erkennen der Zeichen ein Problem. Die zweite Neurodiversität, die mit Lernen zu tun hat, ist Dyskalkia. Sie funktioniert auf eine gewisse Weise ähnlich und dann doch wieder ganz anders. Hier geht es um Zahlen und darum, dass stabile Verknüpfungen von Zahlen mit Größen und von Zahlen zueinander nicht aufgebaut, nicht gespeichert werden können. Also wir lernen im Laufe unserer Kindheit, unserer Volksschulzeit, wie die 5 aussieht, wie die 7 aussieht, auch natürlich, wie man die jeweiligen Zahlen nennt, addiert sie so oft, dass man auch speichert, dass 5 und 7 12 ist und muss das nicht extra addieren, wenn man mal kurz gefragt wird. Bei einer Zahl, die man noch nie addiert hat, muss man das dann im Arbeitsgedächtnis im Kopf machen. Andere Kombinationen kann man eben fix speichern. Also wenn ich jetzt frage, wie viel ist 8 und 6, werden die meisten von uns sehr automatisch 14 abrufen können, weil diese Verbindung gespeichert ist. Wenn man die Frage stellt, Was ist größer, 14 oder 27, kommt die Antwort auch wie aus der Pistole geschossen, ohne die beiden Zahlen gegeneinander abzuwägen oder zu versuchen, die eine von der anderen zu subtrahieren. Das sind also stabile Beziehungen von Zahlen zueinander, die wir in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert haben und sofort abrufen können, wenn wir sie benötigen, ohne eine Berechnungsarbeit durchführen zu müssen in unserem Kurzzeitgedächtnis, in unserem Arbeitsgedächtnis. Und das ist das Problem mit Dyskalkulie, weil diese Verbindungen nicht fix gespeichert werden, nicht fix aufgebaut werden, müssen sie im Alltag immer wieder nachgebildet werden. Man muss tatsächlich addieren, wenn die Frage lautet, 15 Tage hattest du frei, 7 Tage gehst du noch auf Urlaub, wie viel ist das insgesamt? Dann muss das im Kopf als Rechnung durchgeführt werden. Das dauert auch länger und ist natürlich fehleranfälliger, als solche Dinge einfach aus dem Gedächtnis abzurufen, weil man diese Information schon 100.000 Mal gebraucht hat. In beiden Fällen ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht an Lernmethoden liegt, nicht an Faulheit liegt, nicht durch Übung wettgemacht werden kann, sondern dass es tatsächlich eine neurologische Frage ist, ob diese oder dass diese Verbindungen nicht gebildet werden können. Da hilft es dann wenig, sich zu bemühen. Es gibt auch keine Medikamente dafür. Nachdem es keine Krankheit ist, kann es nicht geheilt werden. Es ist eben eine vom Durchschnitt oder von der Mehrheit, von der Masse abweichende andere Informationsverarbeitung. In diesem Fall, in beiden Fällen, würde ich sagen, sicher nicht sehr vorteilhaft. Falls euch das interessiert, bei den vorigen Folgen bei ADHS und Autismus habe ich sehr überzeugt euch auch dazu aufgerufen, da auch die Vorteile der anderen Informationsverarbeitung zu sehen und das nicht nur negativ zu beschreiben. Ich glaube, in diesen beiden Fällen, ich habe einiges dazu recherchiert und dazu gelesen, ich muss sagen, das kommt mir dann teilweise auch ein bisschen als Positivdenken vor, hier Vorteile zu sehen, wie man denkt, weniger zahlenorientiert und vielleicht auch weniger betriebswirtschaftlich, wenn man Zahlen schlechter verarbeiten kann und so kommt man dann auf andere Lösungen. Da würde mich durchaus die Meinung von Betroffenen interessieren, welche Vorteile sie im Alltag erleben und ob sie wirklich Situationen haben, wo die Nachteile dann auch wettgemacht sind. Bei einer dritten Neurodiversität kann ich mir das allerdings sofort vorstellen. Das ist Synästhesie. In der Folge 34 haben wir schon davon gesprochen. Synästhesie bedeutet, dass man Sinneseindrücke anders verknüpft als die Mehrheit der Menschen. Zum Beispiel, dass man für Wochentage eine räumliche Anordnung empfinden kann, weil das gespeichert wird, dass der Montag links hinten ist und der Dienstag rechts vorne und das dann auch so abgerufen wird, wenn man die jeweiligen Begriffe hört, oder dass ein Ton die Farbe blau hat und ein anderer Ton die Farbe rot. Das hat dann im Alltag tatsächlich Vorteile. Nämlich, weil das im Gehirnkramen, in Gedankenkramen zu versuchen, eine Information zu finden, wenn man nachdenkt, damit leichter fallen kann. Dadurch, dass das, so wie wir es vorhin gesagt haben, Informationen verknüpft sind, mit verschiedenen Assoziationen belegt sind im Langzeitgedächtnis, sind sie auch leichter zu finden, wenn sie stärker verknüpft sind. Und genau das scheint bei Synästhesie immer wieder der Fall zu sein. Sich etwas zu merken, kann anders organisiert werden und damit kann auch das Abrufen von Informationen anders organisiert werden. Abgesehen davon, das habe ich schon das letzte Mal gesagt, ich finde die Vorstellung, dass Töne Farben haben und man sie tatsächlich sieht in Farben, hochgradig faszinierend. Das würde ich gerne einmal erleben. So, das war jetzt eine etwas kürzere Folge zur Neurodiversität beim Lernen und Erinnern. Das nächste Mal in ein paar Tagen geht es um Neurodiversität bei der Verarbeitung von Informationen. Da werden wir uns auch ansehen, was all diese Neurodiversitäten aus den vergangenen Folgen bewirken im Arbeitsgedächtnis, wenn wir sie als entscheidendes Wissen nutzen, die Informationen, die wir da haben, und eine Entscheidung treffen mit Neurodiversität. Ich hoffe, es interessiert euch und ihr hört euch dann auch die nächste Folge an. Bis dann, euer Michel.